Das Vorgebirgsmagazin aus dem Studio Merten.
Hallo, einen recht schönen Donnerstagabend. Hier ist wieder Ihr Vorgebirgsmagazin aus dem Studio Merten. Unser Thema heute: der Dominikanerpater Bernhard Wenske, früher im Kloster Walberberg, erzählt über seine sechsmonatige Weltreise als Schiffsseelsorger auf einem Kreuzfahrtschiff. Und am Schluss wie immer einige Tipps aus dem Vorgebirge. Am Mikrofon für Sie Martin Kaltwasser. Wenn jemand eine Urlaubsreise macht, kann er danach viel erzählen. Wenn jemand aber eine sechsmonatige Kreuzfahrt macht und das auch noch beruflich, dann kann er noch viel mehr erzählen. Unser ehemaliger Kollege, Pater Bernhard Wenske, hat uns in der letzten Woche schon viel über seine Arbeit auf einem Kreuzfahrtschiff erzählt. Heute ist er nochmal Interviewgast bei meinem Kollegen Otto Ganser und Rolf Offer und wird uns auf seine charmante Art und Weise weitere interessante Dinge über die Erlebnisse eines Priesters an Bord berichten.
Tja, wir haben es eben bereits in der Anmoderation gehört. Auch heute Abend wieder bei uns im Studio, Pater Bernhard Wenske.
Ahoi.
Lieber Bernhard, schön, dass du auch diese Woche wieder zu uns gekommen bist. Wir hatten uns ja bereits in der vergangenen Woche hier unterhalten über deine Anfänge als Bordfahrer in einem auf einem Kreuzfahrtschiff. Du hattest uns erzählt, wie es zu der ersten Reise kam im Mittelmeer. Aber dann kam ja Anfang Dezember ein ganz entscheidender Tag in deinem Leben, der doch bis jetzt etwas verändert hat. Was war das denn genau?
Das war der 5. Dezember und zwar bin ich da völlig innerviert und aufgelöst in Hamburg im Flughafen gewesen und habe sogar Impfungen vergessen und so weiter mitzunehmen. Jedenfalls war ich völlig aufgeregt, weil es ging nach Barcelona und von Barcelona ging es dann auf 167 Tage, 5,5 Monate Weltreise oberhalb des Äquators einmal um den Globus.
Und wie kommt man da dran, Bernhard?
Indem man jemanden kennt, der jemanden kennt, der jemanden kennt.
Indem man dann, das kenne ich auch.
Und indem man dann einfach mal den Mut hat zu sagen, ich brauche einen Job. Das war ja damals, haben wir ja letzte Woche besprochen, für mich die Situation. Und so bin ich dann an dieses Schiff und auf 4,5 Sterne Kreuzfahrtschiff. Mein Bruder, das war selber Matrose, der hat gesagt, da kaufst du dir nie, das machst du nie und so. Und dann war es dann doch soweit.
Und dann standst du plötzlich mit dem kleinen oder großen Köfferchen in Barcelona am Quay mit zwei Köfferchen. Wie fühlt man sich denn so, wenn man jetzt den letzten Schritt von Land auf das Schiff macht? Was geht einem dann durch den Kopf?
Das war eigentlich in Barcelona noch so, dass ich das ja nur gut, okay, Nordafrika war es ja ähnlich, da haben wir in Venedig abgelegt. Dann ging das alles noch. Aber als wir dann von Madeira los sind und Europa verlassen haben, was also der Junge überhaupt noch nie in seinem Leben, bis auf eben die erste Reise, Richtung Amerika, das war schon komisch.
Da kam man in eine andere Welt, ja?
Ja, vor allem, du hast eine Schweinehitze und siehst überall Weihnachtsdekorationen. Das ist unglaublich. Ne? Also Funchal war ja ein herrlicher Anblick. Das war ja illuminiert ohne Ende. Und wir sind dann also abgelegt und er sagte dann auch, der Kreuzfahrtdirektor sagte dann auch, ja, hiermit verlassen wir jetzt Europa und dann spielte Time to Say Goodbye und ich krieg da sogar noch jetzt beim Erzählen so ein bisschen was Gänsehaut.
Ja. Es ging also los in Barcelona, dann durchs Mittelmeer durch, ja, Gibraltar, Madeira. Ja.
Madeira.
Und von da aus denn die große Reise über den großen Teich.
Über den großen Teich und da war auch sozusagen die Feuertaufe, weil wir hatten dort Sturm, wir hatten Seegang 8 bis 9. Also das war dann schon ein bisschen interessant für mich, weil bisher Mittelmeer war ganz artig damals und jetzt hat es also ordentlich geschaukelt. Da haben selbst die Stabilisatoren dieses großen Schiffes auch nicht mehr so funktionieren können, dass man nichts gemerkt hat. Und ich hatte lediglich ein bisschen Schweißausbruch, das gebe ich zu, aber übel oder so war mir nie.
Und wie lange dauert so eine Sturmphase?
Ja, das ist ja ganz unterschiedlich, aber wir hatten nun 6 Seetage und davon waren 3 Tage richtig steife See und so weiter. Und so. Und da waren einige, das war natürlich immer ein schöner Anblick.
Da wollte ich nämlich gerade nachfragen, wie ging es denn den anderen oder den Passagieren?
Also den Passagieren, ich meine, gut, man muss sich immer vorstellen, man lebt da auf so einem 4,5-Sterne-Schiff und die legen ja sehr viel Wert dann auf Dresscode, das heißt, es wird vorgeschrieben oder Kleidungsvorschlag, nannte man das, aber eigentlich war es eine Vorschrift. Ne? Und dann stand festlich elegant oder sowas. Und dann waren die mit ihren besetzten Kleidchen da, mit ihren Strassstein und was sie da alles hatten. Oder manch einer hatte auch noch einen Diamant auf der Stirn oder sowas. Und dann hingen die da so über der Reling, so leicht grün angefärbt. Da habe ich mal
gedacht, ja, das passt nicht so zusammen, ne, ja, in dieses Weltbild. Ne?
Ich war ja bloß froh, dass das Hauptrestaurant Deck 5 war und darunter waren dichte Fenster. Ja, also gut, wollen wir nicht weiter erörtern. Jedenfalls, das waren also selbst von der Reiseleitung haben einige, die sind dann wirklich grün angelaufen. Also es gab Situationen, die sie mir dann erzählt haben, allerdings nicht zu dieser Reise, wo die dann irgendeine Galashow gemacht haben. Dann ist der Frankie, ein ganz super lieber Kerl, stand auf der Bühne, hat irgendeine Moderation gemacht und dahinter, hinterm Vorhang war ein Eimer. Da ist ja, Show must go on. Und
also die Hintergrundinformationen über so eine Reise sind ja schon ganz schön spannend.
Entschuldigung. Jo, naja, ich meine, wir haben natürlich wirklich, das war ja eben das, was mich auch fasziniert hat, weil ich in jeder Hinsicht auch mal wirklich hinter die Kulissen gesehen habe. Und was zum Beispiel das für ein Wahnsinnsorganisationsaufwand ist, sag ich mal, für 400 Gäste Ausflüge zu organisieren. Das machen ja die Agenturen dann vor Ort. Aber das muss trotzdem mit dem Schiff zurückgekoppelt sein. Die Gäste überlegen sich letzten Augenblick, ach nee, das stornieren wir, machen wir lieber was anderes. Das ist wirklich ein Wahnsinnsaufwand. Und vor allem kam ja dann auf dieser Reise ganz prekär dazu, dass der Moritz eines Abends, das war so am 20. Dezember rum, der Kreuzfahrtdirektor zu mir kam und sagt, Bernhard, wenn du bisher noch nicht richtig gearbeitet hast, ab morgen hast du richtig Arbeit. Und ich sage, Moritz, was ist denn diese nette Ankündigung? Ja, sagt er, wir haben 150 Koffer nicht bekommen.
Oh.
120 Gäste waren über Weihnachten und Silvester ohne Koffer.
Tja, und dann?
Dann steppte der Bär. Das kann ich nicht sagen. Dann war richtig was los. Und ich muss das einfach hier auch mal loswerden, dass ich, also die Reiseleitung von Delfin Seereisen, insbesondere gerade der Kreuzfahrtdirektor, wirklich also sowas von Nerven bewiesen haben und sowas von Coolness. Also ich habe Szenen erlebt, man kann sich das nicht vorstellen, wie die Gäste dann irrational reagieren. Ich habe überlegt, da müsste man mal eine Studie drüber machen. Reaktion auf in geschlossenen Räumen auf Panik. Ne? Selbstverständlich, es war ein Ehepaar da, die hatten eine Heiligabend goldene Hochzeit. Deren Koffer war auch weg. Und die haben aber das ganz easy gesehen. Die haben zu mir gesagt, wissen Sie was, wir haben damals vor 50 Jahren ganz einfach geheiratet. Dann ist es doch so wie damals. Also ich sage, mein Gott, können Sie bitte das den anderen 118 Gästen auch noch sagen.
Ja. Und wo waren der Koffer dann verschütt gegangen?
Ja, die Iberia hat einfach einen ganzen Containerkoffer nicht ins Flugzeug geladen, weil die erstmal ihre eigenen Leute versorgt haben. Das Ding haben die ganz cool da stehen lassen. Und ich glaube, es sind dann stückchenweise welche angekommen, aber es sind tatsächlich buchstäblich auf der letzten, am letzten Tag, wo die Leute ausgeschifft sind, also vom Schiff wieder verlassen haben, sind die letzten Koffer gekommen.
Wir schiffen jetzt auch aus, und zwar in Richtung Musik.
Gut. Ja, Bernhard, du sprachst eben von einer kleinen Panne, die an Bord passiert ist, dass quasi 120 Leute ohne Gepäck, ohne Koffer da standen. Auf welchem Teilabschnitt der Reise war das denn?
Das war also zwischen Santo Domingo und Miami über Weihnachten und Silvester und das war jetzt lieb von dir, kleine Panne. Erzählt das mal unseren Leuten. Das war die große Katastrophe. War auch so. Aber die Leute an Bord konnten ja nichts dafür. Ganz im Gegenteil. Delfin Seereisen hat ja jeder Person 1000 Euro zur Verfügung gestellt, um sich wenigstens ein paar Klamotten kaufen zu können.
Und so wo ging das? An Bord konnte man sich da einkleiden?
Man konnte sich an Bord einkleiden. Wir hatten eine Boutique an Bord. Aber wir waren ja auch oft genug an Land, sodass die also auch an Land sich Sachen kaufen konnten.
Wo hast du denn jetzt eigentlich mit den anderen Gästen und der Crew den Heiligabend erlebt? Wo wart ihr da?
Das war spannend. Moment, da muss ich wirklich aufs Blatt gucken. Also ich habe hier zufällig mal den Reiseplan mit, weil du, also ich kann mir das gar nicht mehr merken, weil ich war auch an der Zeit sehr beschäftigt mit Gottesdienstvorbereitungen, weil ich hatte zwei. Ich hatte 17 Uhr den Gottesdienst für die Gäste und dann war also 0 Uhr dann der Gottesdienst für die Crew und das war mein erster Gottesdienst in Englisch. Also, es war spannend. Also es war in San Blas und wir haben also wirklich dort, da war die Kabarett-Lounge voll, die fast etwa 300 Leute. Ne? Also da war wirklich das Weihnachtsgottesdienst fantastisch. Es hat also ganz viele Leute haben mitgewirkt und unser Sänger, der Jeff McLean, der ist eigentlich bekennender Mormone, der hat also dann dazu gesungen und Luca Gualco hat also wunderbar auf dem Klavier, auf dem Flügel begleitet. Das war ein wunderschöner Gottesdienst.
Wie war denn, Entschuldigung, wie war denn die Stimmung an so einem Tag, Heiligabend, so weit weg von der Heimat?
Du, ganz viele Leute machen ja ganz bewusst diese Reise auch über diese Zeit. Da war eine der höchsten Besetzungen des Schiffes, weil sie aus welchen Gründen auch immer Weihnachten nicht zu Hause feiern wollten. Also ich hatte ganz viel mit Leuten zu tun, da ist gerade der Mann gestorben oder die Frau gestorben. Und die haben gesagt, nee, Weihnachten jetzt in der gewohnten Umgebung halten wir nicht aus. Das war also ganz hilfreich, zumal Temperaturen so zwischen 35 und 40 Grad auch nicht wirklich Weihnachtsgefühle aufkommen lassen. Und das war also zum Teil Flucht. Und das habe ich auch so genannt und habe gesagt, das ist auch legitim. Das dürft ihr so tun. Vergesst nur das Zurückkommen nicht.
Ja? Was ist denn das für ein Gefühl, wenn man bei 35 Grad singt, leise rieselt der Schnee? Oder
das haben wir uns verkniffen.
Das
haben wir uns verkniffen, solche Lieder. Natürlich, so ganz ohne Schnee kommst du da natürlich, es gibt ja kaum Weihnachtslieder. Das ist mir aber da alles richtig aufgefallen, wo nicht irgendwo Schnee eine Rolle spielt oder Weiß oder Eis oder da reimt sich auch so schön. Also wir hätten da was mit Sand und Wand machen müssen. Gut, nee, da haben wir also wirklich sehr viel mit, da hat man erstmal gemerkt, wie Weihnachten auch klischeebehaftet ist, ne? Inklusive der Gestaltung von, die haben da also fantastische Buffets da gestaltet und so weiter und kommst ohne Schnee nicht aus.
Wird das Schiff denn auch dementsprechend ein bisschen dekoriert, wie man es von zu Hause kennt, oder?
Ja, also es gab Weihnachtsbäume, die haben sie dann in San Blas irgendwo gekauft und so weiter. Also wie, die sind zum Teil von Deutschland dann rübergebracht worden. An Ostern war es ähnlich. Also es ist wirklich so Silvester, dass es schon sehr bemüht wurde. Die hatten ja unten den Schild stehen, wenn du das Schiff betreten hast, auf Deck 4, herzlich willkommen zu Hause. Und da muss ich sagen, haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und die Reiseleitung wirklich alles dafür getan, dass die Leute sich auch wirklich zu Hause fühlen konnten.
Waren denn überwiegend deutsche Gäste an Bord?
Deutschsprachige Gäste fast ausschließlich. Also Schweiz, Österreich, Deutschland.
Auch die unterwegs so gestiegen sind?
Ja. Waren manchmal gelegentlich ein paar Franzosen oder Amerikaner da, aber weitestgehend alles deutschsprachig. Das ist ja auch ein der Prä dieser Schiffe, dass dann also ein deutschsprachiger Markt ein bisschen abgedeckt wird, der noch sehr viel mehr sich entwickeln wird. Also Kreuzfahrten sind im Kommen.
Mich würde natürlich auch interessieren, du warst ja nicht als normaler Passagier an Bord, sondern als Seelsorger. Wurdest du denn viel beansprucht von den Menschen? Wir haben das kurz schon mal angerissen. Ich kann mir ja vorstellen, auf so einer langen Reise passiert hier auch sehr viel. Wie war das eigentlich?
Also es gab einfach, dadurch, dass ich immer als Priester erkenntlich die Kabine verlassen habe, war ich natürlich auch dem Moment immer ansprechbar. Ich merke, dass selbst nach langer Zeit jetzt, die ich wieder an Land bin noch, dass ich halt 5,5 Monate nicht frei hatte. Das ist einfach so. Und die Leute sind von sich aus gekommen. Ich habe ja dann, wie gesagt, nicht nur Gottesdienste, auch Kaminrunden. Danach sind sie sehr oft gekommen, weil wir haben uns dann über Krisen, über Grenzen und so weiter unterhalten. Und dann kamen die und sagten, Mensch, wir hätten gerne mal mit ihnen gesprochen und so. Dann gab es Fälle von Krankheit oder solche Dinge. Wir sind ja eine der wenigen Kreuzfahrtschiffe deutschsprachigen. Auch die neue, hier darf ich es ja sagen, es gibt also dann ein neues Schiff, weil das ist ja nun mittlerweile vom Markt, wo ich gearbeitet habe. Die haben also eine Dialysestation, das heißt, da können also 6 bis 8 Dialysepatienten mitfahren, die dann einfach 3-4 Stunden an die Dialyse gehen und dann eben wirklich so eine Weltreise machen können. Und die hatten natürlich auch Probleme. Manchmal bin ich auch nur runtergegangen, um mit ihnen zu reden, weil es ihnen langweilig war, aber manchmal auch, weil sie Probleme hatten.
Waren das denn aktuelle Probleme, aktuelle Anliegen? Oder sagten die Leute sich, also jetzt ist die Gelegenheit gekommen, jetzt habe ich Zeit, es ist ein Geistlicher an Bord, ich nutze also jetzt die Gelegenheit, um mich mal mit dem zu unterhalten, auch wenn es Sachen sind, die schon länger zurücklagen?
Also oder? Sowohl als auch. Also wir hatten auch Probleme, die wirklich, aber dann eben auch Tieflagen, die also 40, 45 Jahre die Leute mit sich herumgeschleppt haben. Also einer sagte, ich lebe seit 45 Jahren in Todsünde. Jetzt setzen Sie sich bitte erstmal ganz entspannt hin. Jetzt reden wir mal, worüber, was Sie Todsünde meinen. Und dann waren das also Dinger, wo man heute sagt, also Kinder, also das hat mit Tod und Sünde überhaupt nichts mehr zu tun. Aber damals war das eben noch so. Und der Mann oder auch eine Dame, deren Hochzeit ist geplatzt, weil der Herr Pfarrer damals vor 45 Jahren sagte, so, Hochzeit findet nicht statt in der Kirche und da könnt ihr euch vorstellen, was da in der Biografie auch von Menschen eingegriffen wurde. Und diese Dame hat mir, also sie ganz besonders, hat mir dann also mal einen Brief geschrieben und sie feiert diesen 30. Dezember, wo wir das Gespräch hatten, als ihren zweiten Geburtstag. Und so eine Sachen sind also passiert, bis hin zu ganz banalen Sachen. Also ich bin ja da bei der Kofferaktion so von Gästen auch blöde angemacht worden. Warum haben wir nicht hier noch gebetet? Jetzt haben wir die Koffer nicht da. Da habe ich gesagt, also die Theologie lehrt, dass selbst die Allmacht Gottes vor dem Stupidität von Menschen Halt machen muss.
Ja. Gut, dann lassen wir das erstmal so stehen. Und
die Koffer lassen wir jetzt stehen.
Und ein bisschen Musik. Okay. Ja, im Studio Merten ist Pater Bernhard Wenske.
Hallo.
Der erzählt uns von seiner Kreuzfahrtreise als Seelsorger. Und wir haben ja schon von dir, lieber Bernhard, einiges erfahren. Und eben vor der Musik sprachst du ja auch von dramatischen, problematischen Fällen, von Krankheitssituationen, die es natürlicherweise auch auf so einer Schiffsreise geben kann. Und es gab aber auch noch andere dramatische Entwicklungen, die du miterlebt hast.
Ja, leider. Und ich muss allerdings dazu sagen, dass wir vielleicht auch mit einem kleinen Klischee hier aufräumen müssen, dass da also nur die Reichen und so weiter, die Saturierten auf so ein Kreuzfahrtschiff gehen. Denn ganz viele meiner jetzt inzwischen auch fast Freunde gewordenen Gäste haben das, was weiß ich, ein Leben lang zusammengespart, um dann einfach mal so eine Reise zu machen. Und unter anderem sind das also auch Leute gewesen, die sehr, sehr, sehr krank sind. Also einer meiner besten, liebsten kleinen Freunde, die ich immer so nannte, man muss sich überlegen, 49 Operationen, Bauchspeicheldrüsenkrebs und. Das sind natürlich dann Sachen, die sehr, sehr ernst sind. Und wir hatten auch an Bord zweimal die Situation, wo ich mit der Hausdame, also das Schiff hat auch noch eine Hausdame, die also im Grunde genommen für das Saubermachen und so weiter zuständig ist, oberste Chefin, haben wir zweimal schon die Kühlkammer vorbereitet. Das will heißen, dass es also eine lebensbedrohliche Situation war, wo wir nicht wussten, ob der Gast morgen noch lebt. Und das waren halt dummerweise gerade Seetage. Und das ist natürlich dann schon eine ernste Situation. Wie gesagt, wir hatten Dialysepatienten und wir hatten halt auch Gäste, die mit ihrem Leben abgeschlossen haben und dann eben einfach aufgehört haben zu essen. Also ein Gast, muss ich sagen, ein Gast. Und und das war also, das eine war wirklich jemand, ein Gast, der also einfach tot krank war und sich seine Situation medizinisch so verschlechtert hat, dass wir gesagt haben, den kriegen wir nicht lebendig bis zum nächsten Hafen. Und da ist echt ein Wunder passiert. Der Mann ist putzmunter hier in Hamburg vom Bord gegangen, aber es war schon todernst. Und ein lieber Gast, auch ein sogenannter, man teilte die Gäste mal ein in Weltreisegäste und in Etappengäste, ne? Und die sogenannten Weltreisegäste, die haben natürlich wirklich auch gesundheitlich ihr Päckchen gehabt, also viele, ne? Und eine war dabei, die hat dann plötzlich aufgehört, sie war 93 Jahre alt, topfit, hat also auf der letzten Weltreise noch den Captain im Tischtennis besiegt, lebenslustig, muntere Frau, und plötzlich von einem Tag zum anderen kriegte sie eine Lungenentzündung und wollte dann sterben. Sie wollte einfach sterben, sie hat das Essen eingestellt und dann ist der Bordarzt zu mir gekommen, ich bin ja immer unten auch im Hospital gewesen, fragt, ist was los oder so, ne? Und die hatten ja auch meine Nummer. Und dann sagte der zu mir, also wenn jetzt überhaupt noch jemand Einfluss auf die gute Frau nehmen kann, dann sind Sie es und der Kreuzfahrtdirektor, und das genau ist auch passiert. Und wir haben die gute Frau dann auch überzeugen können. Und ich habe da mitgekriegt, was da für eine Logistik hintersteht, wenn so ein Patient von Bord geht. Ne? Die müssen ja ins Krankenhaus gemacht. Wir hatten ja zwei so eine schweren Fälle. Eine Kölnerin, die ist dann auch wieder Gott sei Dank zurückgekommen in Mallorca. Das war sehr schön. Die hatte einen Herzinfarkt. Und eben die andere Dame aus Bayern, die also dann einfach aufgehört hat, gesagt, wie gesagt, zu essen, und und dann hat der Arzt gesagt, ich kann die Verantwortung nicht mehr übernehmen, wir kriegen die Frau nicht weiter, wir haben 5 Seetage und es geht nach Mikronesien, Polynesien, das ist auch jetzt mal, sag ich mal, medizinisch ziemlich schwierig, sie müssen die Frau überzeugen, dass sie von Bord geht, und das haben wir dann auch geschafft. Moritz hat einen Menschen organisiert über unsere Agentur von Delfin Seereisen, der perfekt Deutsch spricht und der die Frau bis zum Flugzeug begleitet hat. Sie ist inzwischen im Himmel, Sie hat also ihre Weltreise auf eine andere Dimension weitergeführt, aber sie ist Gott sei Dank nie allein gewesen.
Was ich noch gerne wissen möchte, du hattest eben mal erwähnt, dass einige Menschen, die schwere Erkrankungen hatten, dass die ganz bewusst auf Reisen gegangen sind, um sich das nochmal zu gönnen.
Ja. Also das war auch eine meiner Thesen. Die Leute sagten immer, Herr Pfarrer, wenn wir Sie so sehen und dann hätten wir ja das Geld auch spenden können. Ich habe gesagt, wissen Sie was? Erstens, wer sich selbst nichts gönnt, gönnt auch in absehbarer Zeit andere nichts. Und zum anderen kann so eine Weltreise plötzlich für Sie ein völlig neues Lebensgefühl entwickeln, wo Sie einen Kampfgeist entwickeln, einen Fighting Spirit, wo Sie sogar mit ihrem Krebs anders umgehen. Und das ist auch wirklich immer wieder, auch das kann man auch in Fachzeitschriften nachlesen, dass so eine Reisen, so Survival-Sachen auch dann Menschen ja auch mehr zu Lebensmut wiederbringen und zu Lebensfreude bringen und die dann plötzlich ganz anders mit ihren Krankheiten umgehen.
Tja, was wir gerade so von dir gehört haben, Bernhard, das waren ja etwas traurige Sachen, aber die natürlich auch zum Leben dazugehören, zum Alltag, natürlich auch zum Alltag einer Kreuzfahrt. Jetzt gab es aber natürlich mit Sicherheit auch Sachen, die etwas lustiger waren, etwas schöner, wo du dich besonders gerne dran erinnerst. Was gibt es denn da zu berichten?
Also da, wo soll ich denn da anfangen? Also da gab es eigentlich ganz viele Sachen. Also ich fange einfach mal mit so Fragen an von Gästen, ja. Also da sitzt du oben beim Panorama, trinkst deinen Kaffee, kommt ein Gast vorbei und sagt, sagen Sie mal, übernachten Sie auch hier an Bord? Wir haben uns erst beide angeguckt, aber das war ein und dann merkte ich, das war aber ernst gestellt und haben gesagt, nee, wir fliegen jeden Abend im Flugzeug wieder nach Deutschland zurück. Ja,
also das hat man die
haben das geglaubt. Ja. Oder 1. April haben sie also geschrieben, das fand ich klasse, du kriegst ja jeden Abend so Bordinformationen, was nächsten Tag und Ausreise und so weiter angeht oder eben irgendwelche Bestimmungen. Und da stand dann, aufgrund der behördlichen Vorschriften Vietnams muss also das Schiff seine Gesamttonnage angeben. Dazu gehört natürlich auch das Gewicht der Passagiere. Sie werden also hiermit gebeten, sich morgen früh deckweise in der Kabarettlounge einzufinden und sich wiegen zu lassen. Und dann standen 200 Gäste ernsthaft am 1. April da unten und haben sich wiegen lassen, damit wir die Gesamttonnage den vietnamesischen Behörden mitteilen können.
Das war kein April-Scherz.
Das war ein April-Scherz. Aber hallo.
Ja, wollte ich gerade meinen.
Aber haben sie auch alle mitgespielt. Also Captain stand unten, der erste Offizier stand unten, die Nautiker standen unten. Also es stand, oder allen Ernstes wurde gefragt, sagen Sie mal, wir haben jeden Morgen frische Brötchen, wie passiert denn sowas? Und dann hat der Kreuzfahrtdirektor gesagt, ja, das ist so, natürlich kommt dann jeden Morgen ein Hubschrauber aus Deutschland vom Bäcker und bringt da morgens um 6 frische Brötchen. Saublöde Frage, wenn du irgendwo in Polynesien da unten bist oder so, ne? Und dann hat er also die Gäste hatten immer die Möglichkeit, so Kommentare für die Reise abzugeben am Ende des Abschnitts oder am Ende der Reise. Und dann hat dieser Gast geschrieben, ja, also es war ein super Kreuzfahrt, war wunderbar. Nur eines hat ihn gestört, morgens um 6 die Hubschraubergeräusche. Ich kann mich entsinnen, wir hatten ja auch ein junges Ehepaar, das waren damals noch Bekannte, wir sind dann in der Zeit Freunde geworden und die hatten einen 8 Monate alten Säugling mit. Und das war, glaube ich, also für die Gäste zum Teil auch Ärgernis, aber auch zum Teil total witzig, weil ich dann in Kutte mit dem Kleinen, ich habe mich dann um den gekümmert und Babysitter gespielt, weil Mama war dann auch am Ende allein noch ein paar Tage dabei. Und das war also für die Gäste immer irrsinnig interessant, der Mönch mit dem Baby. Und dann haben die in der Rezeption gefragt, sagen Sie mal, was ist denn das eigentlich für ein Geistlicher? Und ich sage, wieso, so ein Katholischer, sehen Sie doch, trägt doch eine Kutte und Römerkranken. Ja, aber dass der mit Frau und Kind jetzt hier an Bord ist, deswegen ist der bestimmt strafversetzt.
Das war natürlich gut.
Das waren natürlich alles Begebenheiten, die du gerade erzählt hast, die voll auf dich zugeschnitten sind, wo irgendwie auch der Animateur in dir mal so richtig wieder durchging, ja. Und du hast ja auch immer, ein Tagebuch geschrieben, was ich auch mit Begeisterung gelesen habe, nachdem du es immer zugemeldet hast. Und erinnere ich mich denn an eine kurze Episode, wenn die eventuell noch mal zum Besten geben kannst, wo ein Ehepaar, glaube ich, dich irgendwie am Aufzug getroffen hat und irgendwie da die Stimme kam, der fehlt mir jetzt auch.
Das war also folgendes, ich habe natürlich auch wirklich auch die Gottesdienste genutzt, um ein paar Sachen mal deutlich zu sagen. Also die Gäste haben sich aufgeregt, wenn schwarze Oliven zum Frühstück fehlten. Das ist ja wirklich eine Katastrophe. Ja, ich habe dann darauf hingewiesen, dass andere Leute nicht mal ein Frühstück haben. Aber und da war eben ein Gast, ein Ehepaar, er ist mir dann also mächtig auf die Hacken getreten, auf die Zehen getreten nach einem Gottesdienst, weil ich gesagt habe, man sollte einem
Taschengeld, beziehungsweise an den Tipps, also an dem, na, sag doch mal, na, was gibt man so Kellnern immer? Mir fehlt
Trinkgeld.
Taschengeld zum Blödsinn.
Ja. Oder Backschisch.
Backschisch, ja. Jedenfalls, man sollte daran bitte nicht sparen, weil das ja auch mit zum Lohn gehört. Und dann hat er mich ziemlich zu den Brust genommen und hat mir erklärt, er würde ja schließlich 80.000 Euro bezahlen für diese Reise und da könnte ich ja gut darüber reden, über Trinkgeld und so weiter. Gut, und ein paar Wochen, und dann hatte zu mir gesagt, wissen Sie, ich bin nämlich konservativ-katholisch, und da rutschte mir raus, dann probieren Sie es doch mal mit christkatholisch, das wäre ja auch nicht schlecht, ne? So, gut, 3 Wochen später gehe ich Captain Scala-Dinner an dem Tisch mit seiner Frau, saß er mit seiner Frau da, und sagte zu seiner Frau, wie ich so vorbeiging, aber schon, dass ich es noch höre, na, der hat mir gerade noch gefehlt. Ich auf den Absatz rum, an diesen Tisch ran, und habe gesagt, Herr Blabla, das hätte ich ja nie mehr zu hoffen gewagt, dass ich ihn nochmal fehle, aber es freut mich. Ich wünsche dir ein schönes Gala-Diné.
Gut, wir verschnaufen mal kurz mit ein bisschen Musik. So, wir kommen leider schon zu unserer letzten Gesprächsrunde mit Pater Bernhard. Ja, diese gewaltigen Eindrücke, die du von dieser Reise mitgenommen hast, das war ja so viel, das kann man sich gar nicht vorstellen, auf so einem großen Schiff mit so vielen Menschen, mit so vielen unterschiedlichen Situationen umzugehen. Und du hast ja, es kam am Anfang schon kurz zur Sprache, ja auch Tagebuch geführt, also alles Mögliche aufgeschrieben. Und ja, ich glaube, du hast jeden Tag ganz viel geschrieben.
Ja.
Du hast auch einiges, glaube ich, an uns oder an Rolf gemailt schon. Was willst du damit bezwecken? Ist das für dich als Erinnerung gedacht oder wie stellst du das vor? Oder möchtest du das auch vielleicht mal einem größeren Publikum darstellen, in Buchform vielleicht sogar?
Also am Anfang war es einfach so, dass ich gedacht habe, damit kannst du faule Socke dir erstmal ganz viele Karten ersparen. Ja, das war einfach, dass du das einfach per E-Mail, wir hatten ja eben an Bord auch alles, E-Mail und so weiter und so fort, einfach verschicken kannst. Ich merkte dann aber, wie das Ding eigentlich eine ganz andere Geschmacksrichtung kriegt. Da merkt man auch an den Berichten, dass es plötzlich für mich auch eine Art, nicht nur um Erinnerungen zu bewahren, sondern auch eine Art Verarbeitung war. Eine Verarbeitung von Situationen, weil ganz viele Gäste sagten auch immer wieder zu mir, sagen Sie mal, Sie hören sich hier also wochenlang den Krempel von Leuten an, wie gehen Sie eigentlich damit um? Ne? Also das war, und eines unter anderem war dieses Tagebuch, wo ich heute glücklich bin, und das ist auch das erste Mal in meinem Leben, dass ich überhaupt Tagebuch geführt habe, dass ich es auch bis zum Schluss durchgehalten habe. Also es sind, glaube ich, 192 Seiten, Schriftgröße 12 allerdings. Also nur das für mich heute, und selbst Moritz konnte das für seine Bordberichte, der muss ja immer so Kreuzfahrtberichte schreiben, auch sehr gut gebrauchen, weil da eben genau stand mit Datum und Ort, wo eben Herr Blabla von Bord gehen musste oder Frau sowieso eine Auseinandersetzung hatte. Das war natürlich ganz günstig. Viele haben mir gesagt, ich soll doch mal gucken, ob ich das nicht veröffentliche. Jetzt habe ich immer gesagt, also in einem Zeitalter, wo also Daniel Kübelberg mit 18 Jahren seine Autobiografie schreibt und so viele Dinge, Bücher entstehen, die eigentlich unnötig sind, bin ich mir nicht so ganz sicher, aber es haben wirklich ganz viele gesagt, und ich überlege es mir einfach mal. Ich weiß nicht, also ich würde es noch gern mit Bildern versehen und so weiter, und mal sehen. Schauen wir mal. Also ich bin nicht ganz abgeneigt.
Anne Bernhard, 167 Tage rund um die Welt ist ja irgendwie ein Erlebnis, ein ganz neuer Lebensabschnitt, kann ich mir vorstellen. Wie hast du das Ganze denn verarbeitet? Wie war denn eigentlich der Moment, wo du wieder festen Boden unter den Füßen hattest? Wie ist die Umstellung? Oder?
Also es gab zunächst erstmal, muss ich sagen, diese 167 Tage, wir haben nun in beiden Sendungen überhaupt eigentlich kaum über ein Ziel gesprochen, also ein Hafen oder ein Land, weil das ist genau der Punkt, der Knackpunkt, dass für mich eigentlich der Mikrokosmos Schiff war für mich das Interessante. Nicht, dass ich jetzt die Pyramiden und so weiter gesehen habe, das war für mich auch schon schön, aber das Wichtige und ja auch meine Aufgabe, denn ich war ja nicht als Urlaubsgast dort, sondern als Seelsorger, waren die Menschen an Bord. Und die haben mich also sehr, sehr ausgefüllt. Das wollte ich bloß nochmal nebenbei sagen. Ja, wie wir dann in Hamburg da eingelaufen sind, ja, da muss ich sagen, war für mich so ein bisschen zwiespältig. Ich bin ja immer offen gewesen und habe auch kein Problem, dies hier zu sagen, weil ich nicht weiß, wie es denn jetzt im Grunde genommen weitergeht. Es gibt gewisse, ja, wie soll ich sagen, Nebelhörner, die da so aus der ungewissen Zukunft mir zututen.
Die Reederei hat gesagt, sie oder der Schiffseigner, inzwischen das Schiff ist ja wieder verkauft, also ist Weiber Bergte ja deutlich an Bord. Ja, also ja,
das musst du vielleicht nochmal ganz kurz erklären. Ja, zwei Sätze mit Wann.
Als ich an Bord ging, kamen schon die Gerüchte auf, das Schiff ist verkauft. 20. Dezember wurde in einer unnachahmlich weisen Art 4 Tage vor Weihnachten der gesamten Mannschaft gesagt.
Und das vergleichst du mit dem Kloster, ja, Weiber Bergte.
Ist verkauft, ihr verliert euren Job und so weiter und so weiter. Es war also genau dieselbe Situation wie im Kloster. Und das war schon auch für mich als Seelsorger wichtig, weil da konnten sie wirklich jemanden gebrauchen. Ja, gut. So, und jetzt hat mir genau dieser Besitzer, der noch vor 2 Jahren gesagt hat, es kommt ihm kein katholischer Pfaffe an Bord, hat mir jetzt das Angebot gemacht, ich könnte bis 2010 auf all seinen Schiffen arbeiten. Ja, nun, findet der Orden jetzt nicht so prall. Also kann ich auch irgendwo verstehen, ne? Der Junge juckelt in der Welt rum. Die haben ja auch wahrscheinlich immer gedacht, ich lebe so zwischen Champagner und Caipirinha und so, was nicht immer der Fall war.
Ja, aber die Wirklichkeit sieht doch anders aus.
Die sieht sehr anders aus, ne? Ja, ich denke, ich habe einen Markt eröffnet in gewisser Weise, also auch im Sinne von nicht missionarisch, aber schon, um Leuten wieder Verständnis für Glauben und Kirche zu vermitteln. Und also meine konkreteren Zukunftspläne sind schon so, dass ich gerne nochmal an Bord gehen würde, zumal ich ja auch die Vorträge, die ich gehalten habe, alles improvisiert habe. Wir sind ja Montag, 5. Dezember von Barcelona ausgelaufen und ich habe am 2. Dezember erfahren, dass ich mitfahre. Da hatte ich also kaum Zeit, was vorzubereiten. Jetzt würde ich das gerne langfristig machen mit den Vorträgen und so weiter. Das würde mir also schon nochmal Freude machen. Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, wenn ich jetzt noch länger gehen könnte, wäre es nicht schlimm, aber ich würde höchstens noch 2 Jahre das machen, weil du lebst in einer totalen Parallelwelt und viele Leute verlieren da auch tatsächlich den Bezug zur Realität.
Wie ist das denn eigentlich, der Orden, der Dominikanerorden, in dem du bist, schreibt er dir dann auch bei solchen Kreuzfahrtreisen denn auch irgendwelche Vorschriften? Schreibt er irgendwie vor, wie du irgendwas gestalten musst? Oder kannst du selbst deine Arbeit gestalten?
Also das war so, das ja normalerweise bis zu gewissen einschneidenden Erlebnissen letztes Jahr im Januar, ich eigentlich immer deswegen auch Dominikaner bin, weil wir sehr selbstständig arbeiten können. Und gerade auf so einem Gebiet kann mir einfach mal aus meiner Provinz keiner was sagen. Weil so lange war keiner an so einem Bord. Und vergleichbar mit der Prinzenzeit, wo sie auch gesagt haben, wir können wir nichts zu sagen, war noch nie ein Prinz. Ne? Also so eine Sachen sind natürlich dann immer auch, scheint sich so auch ein bisschen herauszukristallisieren, dass das so ein bisschen meine, von lieben Gott gestellte Aufgabe ist, immer mal wieder irgendwo neu was anzufangen. Ne? Und das macht mir auch Spaß, Neuland zu betreten und einfach auch, wie gesagt, nicht die Leute zu rekrutieren als neue Kirchenmitglieder, sondern einfach Verständnis für Glauben, eine andere Sicht für Leben zu wecken und vielleicht auch die eigene Relativität so ein bisschen mehr wahrzunehmen. Also das muss man Kreuzfahrtschiffgästen manchmal deutlich sagen.
Wie geht es denn eigentlich bis dahin weiter? Nein. Bis zur eventuell nächsten Kreuzfahrt? Bist du also noch in Hamburg?
Ich bin in Hamburg im Dominikanerkloster St. Sophien, das ist in Barnbeck. Erstmal gibt es jetzt noch, habe ich ja so einige Verpflichtungen, ne? Also auch hier im Rheinland. Mein Prior stellte schon fest, du bist aber ziemlich häufig in Weiberberg. Das ist meine Heimat. Ja, die weitere Zukunft sieht einfach so aus, dass ich ja auch nur einige Seminare in Weiberberg im Dominikanerkloster habe. Also ich lasse mir das auch nicht einfach so schnell kaputt machen. Habe damals den entscheidenden Leuten auch gesagt, das könnt ihr mir nicht verbieten. Das gehört mit zu unserem Job. Ich habe noch Trauungen, Taufen und so weiter. Also all diese Dinge. Und dann geht es schon los, wenn es wirklich auf die nächste große Reise, 1. Dezember geht es dann los, Visa beantragen, Impfungen machen lassen und so weiter und so fort. Dann geht schon die Vorbereitung los und das wird schon Mitte Oktober sein. Dann ab da und bis dahin mache ich auch erstmal bitte Urlaub, weil den hatte ich bisher noch nicht und ich brauche einfach jetzt auch Urlaub.
Ja. Also es war kein Urlaub, das kann man daraus entnehmen, was du uns erzählt hast von dieser Reise. Und es war sehr beeindruckend. Und ja, wir müssen langsam zum Schluss kommen. Ich wollte dir noch dass du noch einen Satz sagst zum Abschluss unseres Gespräches, was du den Hörern mit auf den Weg geben möchtest durch das, was du erlebt hast.
Also, dass so eine Reise um die Welt am meisten eine Reise in die eigene Welt ist. In die Welt, die man selber darstellt. Gut. Das habe ich gelernt.
Ja. dann lassen wir das so stehen. Dann bedanke ich mich und
vielen Dank, Bernhard.
Immer wieder gerne.
Sehr herzlich für den Besuch hier bei uns im Studio Merten. Wir würden uns freuen, bei Gelegenheit wieder dich hier als Gast begrüßen zu können.
Komme ich immer wieder gerne, ist ja auch so ein bisschen zu Hause für mich hier.
Ja, genau. Also alles Gute und eine gute Zukunft.
Euch auch.
Dankeschön. Tschüss.